Warte mal, wer hat mir denn gesagt, dass ich dich führen kann? Wer hat mir denn gesagt, dass ich unempathisch bin?
Es gibt eine Studie aus den USA, die besagt, dass eigentlich nur 10% der arbeitenden Menschen das Talent haben, andere zu führen.
Weil im Grunde genommen geht es um Liebe. Hört sich total pathetisch an, ich weiß.
Dass Menschlichkeit eigentlich das Fundament von Führung sein sollte.
Ja, mit 21 habe ich angefangen, Menschen zu führen.
Ja, und bei mir war einfach nur Alarm, Alarm, Panik, Panik.
Wenn ich unsicher bin, wenn ich nicht klar bin, dann entstehen Probleme.
Ups, das mache ich ja bei meiner Beziehung auch so, abseits von der Arbeit.
Und das ist eigentlich das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann.
Ich kriege viele Zuschriften, wo man sagt, ich wurde entlassen und ich weiß nicht mal warum.
Und auf einmal bist du wieder die Anfängerin, ja? Und dann musst du dich einstellen, du musst du wieder die Kommunikation anpassen. Vielleicht weißt du das noch gar nicht von mir, aber ich bin eine Führungskraft. Seit meinen 20ern habe ich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die mir im Alltag helfen. Ich wollte das gar nicht. Ich musste mich mit Menschen auseinandersetzen, mit ihren Persönlichkeiten, mit ihren Stärken, aber vor allem ihren Schwächen, damit ich bekommen kann, was für mich wichtig ist. Und diese Tatsache, mein Leben, meine Behinderung, hat mich zu einer guten, würde ich inzwischen sagen, Führungskraft gemacht. Denn ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst, Sachen anzusagen. Ich habe keine Angst vor Feedback. Ich habe keine Angst vor Menschen, die gut sind. Und ich habe auch keine Angst, wenn sie nicht immer machen, was wichtig ist. Ich bin ein Kommunikationsprofi geworden. Nur, weißt du, wenn man mich anguckt, dann denkt man nicht, wow, Anastasia ist aber ein guter Boss. Die ist eine gute Chefin. Nein. Wenn man mich sieht, dann sieht man ja die bedürftige Frau, die körperlich nichts kann. Aber es macht nichts, denn auch wenn ich anders wirke, hat mein Leben mir beigebracht, wie ich Menschen führe. Ich habe letztes Jahr auf einem Event Alunia Hara kennengelernt und ich habe mich so gefreut, sie kennenzulernen, weil sie spricht über empathische Führung. Ich habe sie auf der Bühne gesehen und dachte, hey, die spricht ja genau das, was das Leben mir beigebracht hat. Und jetzt kam ihr Buch, Empathische Führung. Und dann habe ich gedacht, ey, coole Gelegenheit, sie in meinen Podcast einzuladen und mit ihr darüber zu sprechen, wie man Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen führt, wie man mit ihnen spricht, wie man aber auch, und das ist der wichtigste Punkt, wie man sich selber so gut reguliert, so gut in die Klarheit bekommt, dass man sich sicher genug fühlt, alle Menschen im Unternehmen oder auch in anderen Kontexten zu führen. Denn Führung bedeutet Beziehung. Wir machen hier Beziehungsarbeit und ich freue mich so sehr, dass du gleich Lunia kennenlernen wirst mit mir zusammen. Und bitte teile diese Folge. Ich freue mich über, wenn du mich abonnierst. Ich spreche mit Mindpunks. Ich bin auch ein Mindpunk. Mein Name ist Anastasia Umrich und ich treffe gerne Menschen, die die Welt anders sehen wollen, die sich selbst verändern und die vorangehen. Wir haben wenig Vorbilder und deswegen haben wir uns entwickelt und sind jetzt für viele Menschen selbst zu Vorbildern geworden. In diesem Sinne, viel Spaß und ja, ich freue mich auf deine Kommentare, deine Gedanken, deine E-Mails. Bis nächste Woche.
Willkommen im Podcast von Anastasia Umrich. Für alle, die Grenzen sprengen und die Zukunft heute leben. Mindpunk on Air. Where future thinkers drop the mic.
Lunia, die erste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, gibt es ein Erlebnis aus deiner Kindheit, was dir sofort einfällt, wenn man dich nach deiner Kindheit fragt? Gibt es etwas, wo du sagst, was Daran denke ich ganz oft.
Ich glaube, das ist so Freiheit. Also ich würde nicht sagen, dass es ein Erlebnis ist, sondern eher ein Gefühl. Und ich glaube, wahrscheinlich denke ich auch da oft drüber nach, weil Freiheit das, was so mich die ersten 10 Jahre geprägt hat und ich aber dann auch erst für mich selbstverständlich war. Und als ich nach Deutschland kam, dann auf einmal spürte, dass ich diese Freiheit für das, was ich halt für selbstverständlich hielt, weg war. Und das ist das, was mir halt auch immer wieder sofort einfällt, wenn ich so an meine Kindheit denke. Wahrscheinlich durch diesen krassen Einschnitt oder diesen Verlust meiner kindlichen Freiheit, ist eigentlich mal das, woran ich denke.
Was verstehst du persönlich unter Freiheit? Also ich habe auch ein Gefühl für Freiheit, aber ich würde gerne so wissen, verstehst du unter Freiheit was anderes als ich oder die anderen, die uns zuhören?
Ja, interessant. Ich glaube, dass Freiheit, es gibt immer wahrscheinlich einen gemeinsamen Nenner, aber ich glaube, dass es nochmal auf der persönlichen Ebene unterschiedlich ist und auch wahrscheinlich auf Freiheit ich damals als Kind was empfunden habe als heute. Also heute ist es eher wahrscheinlich so das Thema, finanziell frei zu sein, also unabhängig von anderen. Das ist für mich Freiheit, dass ich halt das Gefühl habe, ich kann machen und tun, was ich will und bin nicht irgendwie irgendwo gefangen aufgrund monetärer Situation. Mhm. Aber dann kommt auch die geistige Freiheit, dass ich irgendwo, die ich mir tatsächlich erarbeiten musste, mir keine Gedanken drüber zu machen, was denken jetzt andere Leute von mir. Das ist so eine Freiheit, die ich mir irgendwann so immer mehr und mehr erarbeitet habe. Und als Kind war das aber tatsächlich, dass du in dem Dorf, wo ich aufgewachsen bin, und die Erziehung, die ich genossen habe, auf eine Art zwar sehr hierarchisch, kulturell sehr hierarchisch, aber trotzdem als Kind sehr viele Freiheiten hattest, dadurch, dass du halt dich, sobald du eigentlich laufen konntest, dich in diesem Dorf und auch zu den Nachbardörfern komplett alleine frei bewegen konntest. Das heißt, ich konnte schon mit 4 Jahren mit meinen Freunden ins Nachbardorf laufen, auf dem Feld laufen und auch zu den Nachbarhäusern, ohne dass mir jemand hinterher rennt und sagt, du musst jetzt das oder dies machen. Und das ist schon nochmal, das war dann halt, als ich dann nach Deutschland kam und das kennenlernte in einer Wohnung und musste erstmal lernen, in einer Wohnung zu leben, was ich überhaupt nicht kannte. Bei uns war halt, das Haus war dazu da, zum Schlafen. Und ansonsten spielte sich das Leben komplett draußen ab. Außer wenn es vielleicht, selbst wenn es regnete, haben wir draußen halt rumgetobt, bis die Eltern uns reingerufen haben. Aber Das Haus war zum Schlafen da. Ansonsten war alles immer draußen. Und ich hatte bis wenig, sage ich mal, wo man sagt, es wurden mir wenig räumliche Grenzen gesetzt. Und das ist natürlich der Verlust, den ich dann halt, als ich herkam, war dann so, du bist in der Wohnung, ab und zu geht man mit dir zum Spielplatz, aber dann kommst du halt wieder zurück in die Wohnung. Das war schon ziemlich hart.
Das kann ich so nachvollziehen. Und weißt du, während du sprichst, habe ich selber total Erinnerung. Und ich bekomme die ganze Zeit Gänsehaut, weil es mich an meine eigene Kindheit erinnert. Ich glaube, wir sind sehr ähnlich aufgewachsen tatsächlich. Weil ich war bis 7 Jahren auch in einem Dorf, in Kasachstan aber. Und habe ein ähnliches Gefühl, so wie du. Zu Hause war man nur zum Schlafen und Essen und sonst wusste gar keiner, wo man ist. Und ich war halt, ich konnte schon immer nicht laufen, sage ich mal, aber ich wurde halt durch die Gegend getragen und wir hatten auch ein Pferd und ich konnte damals auch noch reiten ein bisschen. Ja. Und durch die Steppen, also schöne Bilder habe ich auch gerade von meiner eigenen Kindheit. Und ja, was du beschreibst, dieses in der Wohnung eingesperrt sein, ich glaube, das engt ja auch so in der Wahrnehmung ein und in der Entwicklung. Das beobachte ich auch bei den Kindern. Also die wissen ja gar nicht, wonach die Erde schmeckt, sozusagen.
Ja, also mich hat das in der Entwicklung auf jeden Fall also zumindest gehemmt, weil ich war natürlich, wenn du so im Dorf aufwächst, hast halt neben der Freiheit und dem Spielen auch ganz viele Aufgaben, ja. Das heißt, es gab schon bestimmte Dinge, die ich natürlich erledigen musste, sei es Wasser holen, Holz holen, ja. Feuer machen. Ich konnte mit 8 Jahren schon auf dem offenen Feuer kochen und all das. Und dann kommst du nach Deutschland und dann irgendwie war es mehr so, fallen halt ganz, ganz viele Aufgaben, die du halt vorher gemacht hast, dann doch schon irgendwo ein bisschen weg. Ja. Und dann merkst du letztendlich, okay, mir fällt halt immer auf, wenn ich an meine Kindheit denke, wie viel mehr eigentlich Kinder können, ja. Und aber trotzdem, also ich glaube, ich hatte auch Eltern, wo man zwar, sage ich mal, in dieser Familiengemeinschaft, in Dorfgemeinschaft ja schon früh Aufgaben übernimmt, aber ich hatte auch Eltern, die halt einem auch dieses Kindliche gelassen haben, also auch trotzdem viel spielen und draußen sein, aber halt auch selbst die Feldarbeit, die ich mitmachen musste, hat mein Vater eher immer so spielerisch gestaltet, dass es mir als Kind gar nicht als Arbeit vorkam. So. Und davon abgesehen haben ja alle, also auch meine Freunde waren ja auch alle auf dem Feld und haben da geholfen, je nach Alter, altersgerechte Aufgaben bekommen.
Ja, und es zeigt aber auch, dass sich das eine gar nicht ausschließt, ne? Also es gibt nicht die leichte Kindheit im Sinne von, du hast gar keine Verantwortung und darfst nur Lego spielen oder du hast nur die Arbeit, sondern es geht ja viel mehr um, du bist ein Teil der Gemeinschaft und eine Gemeinschaft hat eine Aufgabe oder Gemeinschaft heißt Verantwortung und egal wie alt du bist, egal wie intelligent du oder nicht intelligent du bist, es gibt Sachen zu erledigen und du bist ein Teil davon. Herzlich willkommen. Hey. Herzlich willkommen. Das ist deine Aufgabe, ja? Und das, also ich persönlich finde das total wichtig und auch schön, auch für die ersten Erfahrungen als Kind zu merken, ich bin wichtig. Ich werde gebraucht. Ich bin ein Teil der Gemeinschaft und das ist mein Beitrag. Also finde ich total, ja, ich finde es schade, dass wir das hier im Westen anders machen tatsächlich. Erzähl doch mal einmal kurz, weil ich kenne deine Geschichte schon. Ich habe gestern Abend mir sehr viele Talks von dir angeguckt und ich kenne dich aber auch so. Ich habe dich schon mal auf einer Bühne erlebt. Ganz toll kannst du. Das ist eine tolle Präsenz. Und aber für alle, die dich noch nicht kennen, woher kommst du? Was ist so deine Geschichte? So ganz einfach kurz, damit wir dann zu dem Hauptthema kommen können.
Ja, wie eingangs schon gesagt, ich bin mit 10 Jahren aus diesem kleinen sambischen Dorf nach Deutschland gekommen und musste mich halt erstmal hier zurechtfinden. Das heißt, die Sprache komplett natürlich neu lernen, neue Schule, neue Kultur, bis hin zu tatsächlich auch, was man oft gar nicht besprochen wird, wie schwierig es ist, auch das Essen, sich an neues, komplett neues Essen zu gewöhnen, war für mich als Kind auch kein einfaches Thema. Teilweise auch schon wirklich traumatische Erlebnisse, dass ich echt so Dinge gibt, wo ich direkt Brechreiz kriege bis heute.
Beispiel, was findest du, was ist für dich persönlich das Schlimmste?
Rosenkohl. Also wenn ich so diesen Geruch von Rosenkohl, da ist bei mir alles vorbei. Käse, also ich mag den Geruch von Käse nicht. Ich esse auch bis heute kein Käse, also bis so auf Frischkäse, aber so alles andere esse ich nicht. Ich weiß, dass viele da immer sagen, da entgeht mir ganz viel, aber ich krieg das einfach nicht unter. Das ist nicht. Hat damals nicht funktioniert und funktioniert auch heute noch nicht. Ja, aber ich habe da eigentlich also in Grundschule, Oberschule, alles hier gemacht, bis hin zur Ausbildung. Und ich glaube, was mich so sehr ausgezeichnet hat, war, dass ich einen Vater hatte, der dem Bildung sehr wichtig war. Und mein Vater hatte insgesamt 14 Kinder und der hat gesagt, so Schule wird es immer Geld geben. Wer scheitert, der ist selber schuld, aber es soll niemals an ihm liegen. Und das Tolle war auch, dass mein Vater zu der Zeit schon sehr früh auch seine Töchter gefördert hat. Der hat halt keine Unterschiede gemacht. Also es war durchaus gang und gäbe, dass viele Familien Geld für ihre Söhne, das Schulgeld für ihre Söhne aufgebracht haben, aber dann halt die Mädchen nur bekamen, wenn es halt übrig war, weil man angenommen hat, die werden eh heiraten. Und mein Vater hat da sehr früh alle seine Töchter gefördert und hat da immer mich immer motiviert, auch aus der Ferne an der Schule dran zu bleiben. Was zwar nicht so gut funktionierte, ich denke mal, durch den Umbruch wurde ich halt eine schlechte Schülerin, obwohl ich vorher gut war. Aber mein Vater, dieses Bild von meinem Vater, der da immer so hinter mir so irgendwo stand, auf eine Art, hat mich eigentlich immer dran motiviert, immer dran zu bleiben und mir trotzdem Ziele zu setzen. Und obwohl ich, sage ich mal, keine klassische Karriere hatte, sondern wirklich viele Umwege gehen musste und irgendwo voranzukommen, verdanke ich das, glaube ich, auch meinem Vater. Und das ist das, was ich auch im Laufe meiner Karriere gemerkt habe, irgendwann, dass mir doch, weil ich habe mir dann irgendwann gefragt, was wäre eigentlich gewesen, wenn ich zum Beispiel hier aufgewachsen hätte und so einen Vater gehabt hätte, wie ich ihn in Sambia hatte, dass wahrscheinlich mein Weg ganz anders gegangen wäre, weil ich natürlich erkannte halt die Kultur ja hier nicht. Was er tun konnte, war ja nur mich allgemein motivieren, nach mehr zu streben und dran zu bleiben. Aber alles andere musste ich ja selber rausfinden. Wie funktioniert Karriere? Wie mache ich das überhaupt? Was ist es für eine Kultur? Was wird erwartet? Und ich hatte halt auch, kam nicht aus einem Umfeld, wo ich das gehabt habe und musste es mir selber erarbeiten. Und habe dann auch wenig Führungskräfte kennengelernt, die da in der Hinsicht unterstützend waren. Und mit der Zeit fing ich an, mir halt auch Gedanken zu machen und zu sagen, Mensch, ich bin ja nicht die Einzige, die jetzt das Schicksal hatte, sage ich mal, ohne Eltern nach Deutschland zu kommen oder Eltern zu haben, die das System vielleicht nicht können, sondern das geht ja vielen anderen so, selbst für selbst Deutsche, die vielleicht eher aus bildungsferneren oder eher so in anderen Jobs unterwegs sind und nicht Bürojobs haben, dass diese vielleicht auch die gleichen Schwierigkeiten haben könnten wie ich. Mich immer drüber geärgert habe irgendwann, weil ich dachte, so eigentlich ist es doch eigentlich Aufgabe, könnte das doch eine Führungskraft mit erledigen. Also halt zu schauen, okay, was hast du für ein Ziel? Wie kann ich dich dabei unterstützen? Und habe dann gemerkt, und ich glaube schon, dass vielen aufgefallen ist, dass ich irgendwo auch bestimmte Talente habe und dass ich halt auch gute Leistung geliefert habe. Aber die wurden dann halt nur zu den eigenen Zwecken, möchte ich jetzt, ist vielleicht übertrieben, weil letztendlich geht's ja immer, weil so ein Arbeitsverhältnis ja immer Geld gegen Leistung. Ich habe die Leistung erbracht, aber ich bin der Meinung, neben der Leistung kann es auch um mehr gehen, als auch um diesen reinen Austausch, nämlich wie kann ich die Person auch unterstützen, weiter voranzukommen. Und da hatte ich eher den Eindruck, dass Führungskräfte eher Mitarbeitende als Mittel zum Zweck für ihre eigene Karriere, aber die Karriere anderer oder die Ziele und Wünsche anderer, wurden eher vernachlässigt.
Ja, du beschäftigst.
Und so bin ich dann halt zu dem Thema empathische Führung gekommen, weil ich habe irgendwann sehr früh den Wunsch entwickelt, dass ich irgendwann mal selber Führungskraft sein möchte. Und wenn ich Führungskraft werde, werde ich das auf jeden Fall anders machen und möchte allen das geben, was ich mir selber gewünscht hätte. Und zum Glück ist das halt auch eingetroffen, dass ich irgendwann Führungskraft geworden bin und habe dann halt ja, an meinem Führungsstil gearbeitet, gefeilt und sehr viele Sachen ausprobiert, die sich dann irgendwann in das Thema empathische Führung eingeflossen sind.
Ich finde das Thema so außergewöhnlich und wichtig, weil es mich persönlich auch betrifft, aus komplett anderen Gründen als jetzt bei dir oder in einem Unternehmen allgemein. Und dass wir uns in der Gesellschaft viel mehr damit beschäftigen müssen, weil das hat viel mit Zielerreichung zu tun und mit einer Struktur, einer Gesellschaft, mit der wir uns viel zu selten auseinandersetzen. Weil wir glauben, entweder, wenn wir uns als Individuen entwickeln, dann läuft das schon und das stimmt halt nicht. Oder wir glauben, naja, ein bisschen mit Gewalt, dann läuft das auch. Also es ist halt ganz, ganz viel Gewaltstrukturen in der Gesellschaft und auch in Unternehmen, die wir uns ehrlich angucken müssen. Und ich habe ganz viele Fragen in mir und die würde ich gerne mit dir teilen und dass wir die einfach zusammen mal diskutieren. Ja. Eine Frage, die mir gestern Abend einfach eingefallen ist, ob man Führung lernen kann. Weil, also mit Sicherheit, grob ja.
Ob man führen lernen kann?
Ja, genau, ob man führen lernen kann. Oder ob es nicht eher ein Erlernen von Weichheit. Weichheit und Liebe. Weil im Grunde genommen geht es um Liebe. Hört sich total pathetisch an, ich weiß. Aber es braucht eine Neugierde für mein Gegenüber. Und damit ich eine Neugierde haben kann, brauche ich Kapazität. Innerlich. Also ich brauche eine Offenheit für das, was du oder jemand anders, meine Mitarbeiter, mir erzählen oder was die mir von mir wollen. Oder dass ich denen überhaupt, ich muss mich ja auf die einstellen, damit die machen, was ich will sozusagen. Und dafür braucht es Kapazität. Und das habe ich mich gefragt, ob das nicht eher eine Sache ist, dass wir in der Gesellschaft, weil wir so auch zugeballert werden mit Medien und mit Informationen und auch mit Angst, dass wir gar nicht die Kapazität mehr haben, uns zu begegnen. Ja. Wie siehst du das?
Zum Thema Lernen. Ich glaube, man kann Führung lernen und Führung ist auch viel Erfahrung und Lernen. Aber ich glaube nicht, dass es jeder lernen kann, weil wie du schon angesprochen hast, es braucht auch ein gewisses Interesse oder halt auch Liebe. Und wenn du Menschen nicht liebst, dann ist es halt schwieriger, Menschen zu führen, weil du brauchst halt wirklich dieses Grundinteresse, was du auch angesprochen hast, andere zu unterstützen, zu helfen, zuzuhören. Und du brauchst halt auch wirklich diese emotionale Kapazität. Es gibt eine Studie aus den USA, die besagt, dass eigentlich nur 10% der arbeitenden Menschen das Talent haben, andere zu führen. Und wenn man bedenkt, dass man eigentlich Führungskräfte oft willkürlich ausgewählt, also was heißt willkürlich, aber halt irgendwie
oder nur nach der Bildung ausgewählt, ne? Und das ist, glaube ich, nicht alles.
Nach Leistung ausgewählt werden, so nach dem Motto, du bist ja der oder die Beste in dem Fach und deswegen wirst du jetzt Führungskraft. Dabei hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Also ich finde, wenn man von der 10% ausgeht, müsste man eigentlich noch viel genauer hingucken, wen man letztendlich zur Führungskraft macht, weil das halt wirklich eine große Wirkung und Implikation auf nicht nur auf die einzelnen Menschen hat, die man führt, aber auch insgesamt auf die Unternehmenskultur. Also da bin ich eigentlich deiner Meinung. Und ich glaube, wir müssen auf Führung anfangen, größer zu denken. Und damit meine ich einfach weiter zu denken, dass es bei Führung nicht nur um diese 1:1 Beziehung geht, sondern welchen Einfluss hat eine Führungspersönlichkeit auf den Mitarbeitenden. Und wenn ich Mitarbeitende schlecht behandle, dann hört das ja nicht im Büro auf. Ja, eventuell hört es für die Führungskraft im Büro auf, für die andere Person aber nicht. Weil diese Person geht vielleicht nach Hause und das beeinflusst dann die Stimmung, wie halt die Stimmung zu Hause ist, wenn man halt vielleicht Tag für Tag irgendwie von der Führungskraft, sage ich mal, niedergemacht wird und geht man nach Hause, dann kriegt halt der Partner oder die Partnerin ab, die Kinder kriegen es ab, bekommen vielleicht Freunde mit ab, wo man sagt, wir waren zwar verabredet, aber eigentlich habe ich keine Lust mehr. Man lässt vielleicht seine Laune in der nächsten Bäckerei aus. Das heißt, es hat ja eine Kettenreaktion. Und es ist genau das Gleiche, wie wenn jemand ein Burnout bekommt. Dann hat das ja auch einen Einfluss auf den Freundeskreis, auf die Familie und irgendwo auch im weiter übertragenen Sinne damit auch auf unsere Gesellschaft. Und das aufgrund dessen, was in Unternehmen passiert. Und ich finde, dass wir uns das halt viel, viel genauer noch angucken müssen. Was heißt eigentlich Führung und welchen Einflusskreis haben die? Und dass es hier auch mehr geht als nur, schaffen wir es jetzt an die Börse oder nicht? Oder welchen Umsatz haben wir dieses Jahr geschafft? Aber dazu gehört auch zu hinterfragen, wie kam dieser Umsatz überhaupt zustande?
Ja, und auch zu verstehen, dass das Menschsein, also Mitarbeitende sind halt Menschen, so viel facettenreicher ist als nur Leistung oder nur wird schon. Ja, also dieses Wegwinken oder die Angst auch zu haben, sich anzugucken. Du hast mal in einem Talk gesagt, es gibt, oder ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe, auf jeden Fall hast du irgendwo gesagt, es gibt Führungskräfte, die meiden persönliche Kontakte oder Gespräche mit ihren eigenen Mitarbeitenden. Und das kann ich mir total gut vorstellen, weil das hat ja was mit Beziehungsfähigkeit zu tun, ja, dass man sich anguckt und ich weiß um eine sogenannte Macht und trotzdem möchte ich wissen, wie es dir geht und oder möchte hören auch, wo du stehst und traue mich, dir Sachen zu sagen, positive, aber auch negative. Ja. Und das hat was ganz viel mit innerer Kraft zu tun. Ja.
Ich musste gerade an etwas denken, das, was mir oft passiert oder dass manche oft denken, diese Arbeitsbeziehung oft als etwas anderes gesehen wird als alle anderen Beziehungen. Dabei ja. Sind da eigentlich meistens immer die Muster sehr gut erkennbar. Ja. Und dass ich halt da manchmal, wenn ich halt mit Führungskräften im Coaching bin, zu diesem Thema empathische Führung, man auch schnell zu bestimmten Beziehungsmustern kommt und dann manchmal tatsächlich auch fällt so, ups, das mache ich ja beinahe in meiner Beziehung auch so, abseits von der Arbeit. Oder dass man dann merkt, so, oh, da habe ich ja auch ähnliche Probleme. Ja. Mhm. Und das ist halt immer sehr spannend zu sehen, aber letztendlich liegt da auch Lösung, weil du für eine nachhaltige Veränderung, dass du dann halt auch nicht nur die eine Beziehung am Arbeitsplatz löst, sondern halt vielleicht auch in allen anderen. Und dafür ist halt das Thema Selbstreflexion ist ja eine große Säule bei empathischer Führung. Ja. Aber was du auch angesprochen hast, das Thema Menschlichkeit, dass Menschlichkeit eigentlich das Fundament von Führung sein sollte, jeglicher Art, weil es hat immer was mit Menschen zu tun. Wir entwickeln Produkte für andere Menschen, selbst wenn es Produkte für Tiere sind, sind es ja letztendlich auch nur Produkte für Menschen, die Tiere haben. Und wir sind immer in irgendeiner Form, es geht immer um Menschen. Und dass wir halt trotz dieses Wissens der Mensch so wenig gesehen und beachtet wird, schadet letztendlich uns allen, unsere Gesellschaft und auch der Umwelt. Und ich behaupte, dass wir halt viele dieser Probleme, die wir heutzutage haben, die wir sehen, immer eine Auswirkung haben. Es ist alles aufgrund von Führung. Weil das sind alles Dinge, die irgendwann mal, und es ist egal, ob es Unternehmen, Organisation oder Politik, irgendeine Führungskraft hat irgendwann mal eine Entscheidung getroffen oder keine Entscheidung getroffen, ja, was halt zu bestimmten Problemen geführt hat. Und deswegen sage ich bei empathischer Führung, Menschlichkeit als ist das Fundament. Und dann schauen wir uns erstmal an, was heißt überhaupt Menschlichkeit im Führungskontext? Und dazu gehört auch, was heißt Erfolg im Führungskontext? Weil viele ja meinen, Mensch, wir wollen ja alle Geld verdienen. Und wenn ich ja nur auf Menschen gucke, dann kann ich gar kein Geld verdienen. Sage ich, nee, es geht darum, du sollst, natürlich können alle noch, sollen alle ihr Geld verdienen. Meine Mitarbeitenden wollen ja auch Karriere machen. Sie wollen ja auch mehr Geld verdienen. Und deswegen verlassen sie sich ja auch darauf, dass ich sie dabei unterstütze, dass sie ihr Ziel erreichen. Also das heißt, das versteht ja auch jeder. Das ist einfach vom Netzsein alleine, kriegen wir alle erstmal kein Geld. Aber ich möchte, dass wir die Haltung ändern und sagen, wir können doch alle erfolgreich sein und trotzdem menschlich. Und dass das eigentlich ist, dass es das der nachhaltige Erfolg ist, den wir feiern sollten. Wenn Menschen es schaffen, erfolgreich zu werden, ohne auf Kosten anderer, und nicht auf Kosten der Umwelt. Das ist das, was wir feiern sollten und nicht, weil jemand da jetzt irgendwie einen gewissen bestimmten Umsatz geschafft hat oder es an die Börse geschafft hat, aber letztendlich links und rechts viele Dinge Menschen in Mitleidenschaft gezogen hat oder halt unsere Umwelt und Klima. Und dass wir da viel bewusster dran denken müssen und halt auch jede Führungskraft, egal auf welcher Position, egal auf welcher Funktion oder ob mittleres Management oder oberes Management, hat Verantwortung für andere Menschen. Und das Menschen heißt dann nicht nur meine direkten Mitarbeitenden, sondern auch, wer ist auf meiner Wertschöpfungskette als Mensch betroffen? Und dann können es halt auch im übertragenen Sinne auch Menschen sein, die vielleicht auf einem anderen Kontinent liegen. Und die kann ich ja nicht außer Acht lassen und sagen, Hauptsache meinem Unternehmen und den Menschen hier geht's gut, wir verdienen super, aber andere leiden darunter. Weil das schafft letztendlich ja wieder Probleme, die ja dann irgendwann später ums Eck wieder ja bei uns landen. Und das merken wir ja immer wieder.
Hattest du schon mal so ein Erlebnis mit einer Führungskraft, also die über dir stand, nicht du als Führungskraft, wo du dachtest, oh, das war so heilsam, das war so schön, so möchte ich es auch machen?
Tatsächlich gibt es eine Situation, die mich geprägt hat. Und zwar, das ist eigentlich gar nichts Großes, aber für mich hatte das wirklich eine ganz eine große Wirkung auf mich. Und zwar war ich damals bei Sony Music. Das war so mein erster Job, wo ich da als Marketing Assistant gearbeitet habe. Und das war direkt in den ersten Wochen, habe ich den Geschäftsführer im Fahrstuhl getroffen. Und zwar stand ich vor dem Fahrstuhl, Fahrstuhltür geht auf und der Geschäftsführer steht alleine drin. Und ich gucke so links und rechts, niemand da und denke so, oh Gott, jetzt musst du alleine in diesen Fahrstuhl mit dem Geschäftsführer. Und bei mir war einfach nur Alarm, Alarm, Panik, Panik. Aber wegrennen konnte ich nicht, also bin ich in den Fahrstuhl eingestiegen und war so erstarrt und wusste gar nicht, was ich sagen soll. Und dann sagte er zu mir, guten Morgen, Lunja. Und in dem Moment wirklich von dieser, oh Gott, ich muss hier wegrennen und ich habe Angst, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll und wie ich da erstarrt stand, zu diesem Guten Morgen, Lunja, dass er meinen Namen kannte, wirklich in dem Moment ist für mich die Sonne aufgegangen. Ich habe mich so gut gefühlt und so gesehen gefühlt in dem Moment und ich konnte es gar nicht glauben, dass der Geschäftsführer von Sony Music meinen Namen kennt, der kleinen Lunja, die ihren ersten Job ergattert hat und voll stolz in diesem ist, überhaupt in diesem Laden zu sein. Dass der Geschäftsführer meinen Namen kannte. Und das hat für da habe ich echt wochenlang und monatelang immer allen erzählt, doch der Geschäftsführer, der kennt meinen Namen. Aber das hat mich halt geprägt, weil ich dann halt später halt anfing, drüber nachzudenken, warum war das so wichtig? Warum hast du da so viel drüber gesprochen? Und habe gemerkt, so ja, ich fühlte mich gesehen. Und ja. Dass eigentlich das ist, was ja andere Menschen wollen. Sie wollen eigentlich nur gesehen werden.
Ja.
Und dieser Geschäftsführer hat ja nichts weiter gemacht als einfach nur Guten Morgen und meinen Namen. Und ich habe mir das halt so eingeprägt, dass ich dann gesagt habe, so, oh, ich möchte auch eine Führungskraft. Ich möchte die sein, die andere grüßt und anschaut und, wenn es geht, halt auch beim Namen benennt, weil ich weiß, welche Auswirkungen das auf mich hatte. Und das ist das, wo ich auch immer, wenn ich junge Führungskräfte ausbilde, sage, man kann viele Bücher lesen. Aber schau doch einfach mal, wann hat jemand etwas Gutes für dich getan, was sich richtig gut angefühlt hat, und mach das für andere. Und wenn du mit diesem Prinzip agierst, vorausgesetzt, du hast natürlich gute Erfahrungen mit Führungskräften gemacht, dann kannst du gar nicht so viel falsch machen.
Oder genau das Gegenteil, wenn du schlechte Erfahrungen gemacht hast, dass du sagst, okay, das mache ich definitiv nicht, sondern genau das Gegenteil, das kann ja auch als Wegweiser dienen, das Schlechte sozusagen.
Ganz genau.
Ja, also ich nutze ja in meinem Leben alles, sowohl das Gute als auch das Schlechte, einen Weg so zu reframen, meine Geschichte, dass ich vorwärts komme. Also meine persönliche Ambition ist immer ein Stück besser werden, ein Stück größer werden und weiterkommen einfach. Was würdest du sagen, sind so die Top-Punkte für eine empathische Führung? Welche würdest du einer jungen Führungskraft oder auch ganz ehrlich einer älteren mitteilen oder ja mitgeben? Welche Punkte sind wichtig?
Also ich glaube, man sollte sich mit der eigenen Haltung erstmal beschäftigen. Weil ich sage immer, empathische Führung ist mehr eine Entscheidung. Ist das Wichtigste. Ich kann mich entscheiden, eine gute Führungskraft zu sein, auch wenn ich es bisher nicht war. Und ich glaube, diese Entscheidung wird vieles bewirken, weil letztendlich war es bei mir ja auch eine Entscheidung. Ist ja nicht so, dass ich irgendwie viele positive Rollmodels hatte als Führungskräfte und ich denen nacheifere, sondern wie du gesagt hast, ich habe mich ehrlich nur entschieden zu sagen, ich mache das anders als all die, die das bei mir gemacht haben. Ich möchte es besser machen. Und dann ist es halt ein Lernen. Aber diese Entscheidung muss man einmal bewusst treffen. Weil viele kommen mit dem Argument, na ja, das ist ja nur etwas für Menschen, die sehr empathisch sind oder zu soft oder zu weich oder so veranlagt sind. Und wenn ich mich selber nicht so als empathisch einstufe, dann passt dieser Führungsstil nicht zu mir. Und ich sage so, nein, es geht hier um eine Entscheidung, wie möchtest du sein? Und weil wir beschäftigen uns zu sehr auch im privaten Bereich oft damit, was Persönlichkeit betrifft, mit dem Thema, wer bin ich? Und sagen oft, ja, das bin ich halt. Ich sage, ja, das bist du, aber denk mal drüber nach, warum bist du so? Wie wurdest du? Denk drüber nach, warum bist du so? Du wurdest halt so gemacht. Und dient dir das noch? Oder möchtest du vielleicht anders sein? Und ich glaube, wir können uns als Menschen entscheiden.
Ja, die Entscheidung, so bin ich halt. Ich sag immer wieder, das, was jetzt ist, muss nicht so, oder was immer war, muss so nicht bleiben. Und das ist einer der wichtigen Punkte, zu erkennen, dass wir viel selber in der Hand haben. Und weil viele Menschen fühlen sich so als Opfer ihres eigenen Lebens und oder ihre Gegebenheiten. Und dieses Haus zu zoomen, zu sagen, warte mal, wer hat mir denn gesagt, dass ich dich führen kann? Wer hat mir denn gesagt, dass ich unempathisch bin? Oder dass ich so oder so oder so bin, ja? Und manche haben ja auch viel mit der Wut zu tun. Also das, wenn ich Führungskräfte coache, die haben viel mit Wut und auch Ohnmacht zu tun. Mhm. Und das finde ich halt auch so wichtig, sich anzugucken. Es muss so nicht bleiben. Also diese Ohnmacht ist, kann man transformieren und dann in eine Selbstermächtigung kommen. Und auf diese Augenhöhe, ja, so zu kommen und zu sagen, ey, ich bin mir meiner eigenen Kraft bewusst und auch meiner eigenen Ohnmacht bewusst. Also wirklich dieses Selbstbewusstsein, also was das Wort eben auch wirklich sagt und meint,
ja,
wirklich anzuerkennen und zu begreifen.
Genau, und deswegen halt, um dabei die anzuknüpfen, deswegen haben wir ja bei empathischer Führung die Säule Selbstreflexion, was ja, ja, halt berücksichtigt, wer möchtest du sein, und dann aber halt auch zu gucken, wer hat mich bislang geprägt? Ja, weil viele, viele Dinge, die halt in der Führung aufkommen, Probleme, die man hat, haben halt auch viel mit den Erfahrungen, die man gemacht hat, zu tun oder halt auch in der Kindheit. Und wenn Führungskräfte beispielsweise sich schwer tun mit Feedback geben, ist ja die Lösung nicht, ich gebe kein Feedback oder sage nichts, weil das schadet ja einem selber, dem Team und auch der Person, der man eigentlich Feedback geben müsste, aber halt auch einfach wirklich in die Selbstreflexion zu gehen und zu fragen, woher kommt das eigentlich? Was ist denn die Angst, die dahinter liegt?
Ja.
Und die Entscheidung und dann halt zum Thema Offenheit ist ja auch nochmal auch die zweite Säule von empathischer Führung. Dann kann man halt auch sagen, so halt mit dieser, wenn man die Entscheidung getroffen hat, könnte man theoretisch auch ganz offen mit umgehen und sagen, ich möchte eine bessere Führungskraft sein bisher. Und diese Aussage kannst du ja treffen, unabhängig davon, auf welchem Level du bist. Selbst wenn du schon eine gute warst. Ja. Und kannst du dann sagen, so, und ich brauche dazu deine Unterstützung. Was könnte ich in unserer Zusammenarbeit besser machen oder noch besser machen als bisher? Wo siehst du Punkte, die ich vielleicht nochmal verändern kann? Was fehlt dir? Was brauchst du von mir, damit du besser arbeiten kannst, erfolgreicher bist? Wie kann ich dich unterstützen?
Weißt du, vor allem, nur weil das mit der Mitarbeiterin oder Mitarbeiter XY geklappt hat, dann kommt jemand Neues ins Team, neue Probleme, neue Themen, neue Wahrnehmung, neue Bedürfnisse, und auf einmal bist du wieder die Anfängerin, ja? Und dann musst du dich einstellen, du musst du wieder die Kommunikation anpassen. Ich habe ja durch mein eigenes Leben, ja, mit 21 habe ich angefangen, Menschen zu führen, ja, eben durch meine Behinderung erstmal, und musste halt Anweisungen geben und ich musste klar kommunizieren. Von Grenzen setzen bis Grenzen öffnen, sich verletzlich zeigen, aber auch, ja, wirklich auch Sachen ansagen. Und ich habe eine Sache für mich gelernt, egal wie viele Menschen man schon kennt und geführt hat, es gibt immer noch Überraschung. Und da komme ich immer wieder zu diesem Punkt, wenn ich unsicher bin, wenn ich nicht klar bin, dann entstehen Probleme. Aber wenn ich weiß, das sind meine Werte, das ist meine Power, das sind meine Schwächen, dann kann ich wiederum führen, ohne die Bodenhaftung zu verlieren. Und im Grunde genommen ist es mir jetzt inzwischen fast egal, wer da ist. Also ich würde mir zutrauen, fast alle Menschen zu führen. Es gibt ein paar Problemfälle, und da würde ich gerne auch mit dir darüber reden, weil wir reden jetzt viel über Führungskräfte und wie man führt und was dafür wichtig ist und so. Aber sind wir mal ganz, ganz ehrlich, es gibt auch Menschen, da kannst du empathisch sein, wie du willst, es funktioniert einfach nicht. Wie geht man damit um? Wie würdest du damit umgehen, wenn du wirklich merkst, ich komme einfach nicht weiter? Es funktioniert nicht. Wir sind nicht auf einer Ebene. Wir sind nicht auf einer Frequenz. Ich komme mit meinen Methoden nicht weiter, mit meinem Coaching nicht weiter. Es funktioniert nicht. Ja, was würdest du machen?
Da kommen wir jetzt zu der anderen Säule von nächsten Säule, empathische Führung, das Thema Feedback. Empathische Führung hat ja das Ziel, andere zu unterstützen, erfolgreich zu werden, dass sie halt auch ihre Ziele erreichen. Und damit andere ihre Ziele erreichen und erfolgreich sind, brauchen sie halt viel Feedback. Und dafür muss ich als Führungskraft offen sein. Ja, das heißt für mich, wenn jemand, ich schaue immer, wenn selbst wenn es schwierig ist, dass ich versuche herauszufinden, was ist dein Ziel, was ist das, was du erreichst, wie kann ich dich dabei unterstützen? Aber arbeiten muss die Person am Ende letztendlich ja trotzdem selber. Es ist ja nur eine ein Enablen sozusagen. Und wenn ich vorher klar und offen war in meinen Erwartungen an die Person und auch Feedback gegeben habe, dann würde ich das ganz klar auch so machen und sagen, guck mal, wir sitzen jetzt zum dritten Mal zusammen zum dem gleichen Thema. Und ich habe dir, das ist das, was meine Erwartungen waren, und es ist wieder nicht erfüllt worden. Was ist deine Idee? Woran hat es gescheitert? Und was brauchst du, damit das nicht nochmal passiert?
Ja.
Und wenn das wieder passiert, dann muss man aber sich auch, egal wie empathisch, menschenfreundlich man ist, auch sagen, es passt dann einfach nicht zusammen und dann muss man sich vielleicht einfach trennen. Ja, empathisch zu sein heißt ja nicht, ich schleife alle irgendwie mit, ob sie nun produktiv sind oder nicht, ob sie gut arbeiten oder nicht. Das ist gar nicht das Thema. Darum geht es nicht. Und das ist das, was ich oft in Gesprächen habe, dass oft manche Führungskräfte dann in diese Spirale kommen. Ich muss ja immer nett sein. Es muss ja immer Harmonie herrschen. Und ich sage, nein, darum geht es nicht. Man muss auch mal Ansagen machen. Und je offener und klarer du in der Kommunikation bist, umso besser. Weil was oft ja passiert ist, dass ja viele ja dann sich im Inneren ärgern, aber sich gar nicht trauen, eigentlich zu sagen, dem Mitarbeiter oder der Mitarbeiterin, was das wahre Problem ist. Man merkt nur, die Stimmung kippt. Aber man kriegt nicht gesagt, was eigentlich los ist. Aber eigentlich müsste ja da ja die ganze ganz transparent sein. Du, ich bin enttäuscht über deine Arbeit, weil meine Erwartung war Folgendes und was du geliefert hast, ist jenes und das passt einfach nicht zusammen zu deiner Jobbeschreibung oder für das, was wir dich eingestellt haben. Und dann kann ja der Mitarbeiter auch nichts sagen. Aber oft werden halt, ich krieg viele Zuschriften, wo man sagt, ich wurde entlassen und ich weiß nicht mal warum.
Ja, da bleibt so ein diffuses Gefühl von Unsicherheit und es wird dann in den nächsten Jobs mitgetragen, in den nächsten auch Beziehungen mitgetragen von, wer weiß, ob ich wieder den Fehler mache, von dem ich nicht mal weiß, welchen. Und dann beginnt so ein Leben auf Eierschalen. Und das ist eigentlich das Schlimmste, was man einem Menschen antun kann.
Zumindest kann man ja, was man ja mitgeben kann, ist ja in so einer schwierigen Situation, dass die Person zumindest weiß, woran ist es gescheitert, was kann ich in der nächsten Arbeitsbeziehung beim nächsten Arbeitgeber besser machen oder anders machen, worauf kann ich achten? Ja, also dieses Feedback zu geben, ist das Mindeste, was man tun kann. Aber man vertut auch als Führungskraft die Chance, selber zu lernen, mit einer schwierigen Situation umzugehen, weil letztendlich ist es ja auch eine Lernerfahrung für die Führungskraft selber, zu sagen, okay, ich habe es geschafft, weil ich weiß, dass es vielen schwerfällt, negatives Feedback zu geben, zu sagen, okay, ich habe es hier geschafft, ich habe mein Bestes gegeben Und ich brauche kein schlechtes Gewissen zu haben, weil das sind die Maßnahmen, die ich ergriffen habe, um die Person zu unterstützen. Und es hat trotzdem nicht geklappt. Das heißt, ich kann zumindest in dem Moment sagen, ich bin mit mir im Reinen, weil ich habe versucht, aber es hat einfach nicht funktioniert, weil die Person vielleicht nicht zur Unternehmenskultur passt, der Aufgabe nicht gewachsen ist oder die Kompetenzen oder die Persönlichkeiten einfach nicht zueinander passen. Kann auch vorkommen.
Ich hatte mal eine Mitarbeiterin und ungefähr nach einem halben Jahr habe ich gemerkt, dass so ein Programm bei ihr angeht, wie so etwas wie Selbstsabotage. Sie hat dann so angefangen, Sachen einzubringen, wo ich gemerkt habe, ab diesem Moment ist sie dann gewöhnt, Ärger zu bekommen in anderen Kontexten. Und ich habe dann das beobachtet und irgendwann habe ich dann auch ein Feedbackgespräch mit ihr gemacht, wo ich ganz offen die Dinge, die ich wahrnehme, benannt habe. Weil ich glaube, das ist auch ein wichtiger Aspekt, Dinge zu benennen, die da sind, ja, und die auszusprechen. Dafür braucht man natürlich auch
ganz weit vorne, Anastasia.
Man braucht natürlich
ganz weit vorne.
Ich weiß, man braucht natürlich die Worte dafür, man braucht das Wissen dafür, die Erfahrung. Ich weiß, aber der Moment, wo ich benenne, was ich wahrnehme, und sie fühlt sich ja auch gesehen. Und danach ist ganz ehrlich, natürlich flossen Tränen, weil ich habe sie ertappt. Und sie hat mir danach das Feedback gegeben, dass erstmal ganz dunkel in ihr war, weil ich habe hochgeholt, was da war. Und sie war dann ganz viele Jahre bei mir und sie war eine der loyalsten Mitarbeiterinnen, weil sie gemerkt hat, hier bin ich sicher. Anastasia will mir nichts, aber sie sieht mich. Ich kann mich ja auch nicht verstecken, aber ich darf hier sein. Und jetzt ist sie nicht mehr bei mir, aber sie hat mir dann wirklich das Feedback gegeben, dass ihr Arbeiten seitdem komplett in anderen Kontexten ganz anders ist. Weil sie genau weiß, wie sie wirkt, was sie macht und wo ihre alten Programme anspringen. Und das war eine ganz, ganz schöne Erfahrung, auch für mich, dass ich sagen darf, wenn ich Dinge wahrnehme. Ja, das wollte ich nur so erzählen, weil ich glaube, viele Menschen nehmen die Dinge wahr und sagen, jetzt wird sie wieder so oder jetzt geht da. Und keiner spricht's aus. Und da diese Begegnung von, ich sehe dich, du kannst mir jetzt nicht mehr davon entkommen und trotzdem akzeptiere ich dich, ist eine ganz tiefe Beziehungsarbeit, auch im Arbeitskontext.
Das ist genau das, was aber letztendlich die Bindung schafft. Da entsteht dann in dem Moment einfach wirklich Bindung, weil sie merken, wirklich, du interessierst dich wirklich für die Person und möchtest wirklich unterstützen, nicht nur auf der Arbeitsebene, aber dass sie halt auch sich in der Persönlichkeit weiterentwickeln. Und ich merke das halt in solchen Gesprächen, wenn du da wirklich ehrlich bist, aber auch mit einer positiven Intention zu sagen, ich mache das, weil ich halt dich unterstützen will. Ja, dass die Menschen, das tut dann halt, merkst du so, wie sie so einkrümmen, weil du merkst, das spürt man halt im Bauch, so uff. Ja, also wenn es halt wie so, wenn es eine gute Freundin mal wirklich mal einem ganz ehrliches Feedback gibt, was erstmal sich unangenehm anfühlt, weil es irgendwo einen ertappt, ja, und man denkt so, oh, sie hat es trotzdem mitbekommen. Und wenn du das schaffst als Führungskraft, dann hast du wirklich eine ganz enge Bindung, ja, und da entsteht sofort ganz viel Vertrauen, weil sie wissen, okay, da ist jemand, sieht mich und ich darf sein, wie ich bin, und ich darf aber mich weiterentwickeln und dass das halt nicht ausgenutzt wird, sage ich mal, diese Schwäche, die man da erkennt, sondern sagt, okay, ich unterstütze dich dabei, dran zu arbeiten. Ich erkläre dir, zu was das führt und was du machen kannst in solchen Situationen, um vielleicht besser zu agieren.
Ja, und ich helfe dir, aus deiner Schwäche eine enorme Stärke zu entwickeln, Und sie wird dir dienen, sie wird aber auch mir dienen und sie wird der Arbeit helfen. Und dadurch entsteht ja so eine schöne Bewegung. Also ich wünsche allen Führungskräften die Weisheit und den Mut. Ich glaube, es geht viel um Mut, Dinge zu sagen, die man wahrnimmt und sich sicher dabei fühlen. Selbst wenn, ja, manchmal jemand...
Viel hat viel mit Mut zu tun, aber wenn einem der Mut fehlt, dann sollte man auch gucken, woher kommt das? Und in meinem Buch Empathische Führung, da spreche ich auch zum Thema Offenheit und wozu, dass die Offenheit eigentlich gut ist, dass du damit ja auch Vertrauen schaffen kannst. Das heißt, sowohl mit der eigenen Offenheit, aber auch anderen gegenüber offen zu sein. Es ist eigentlich das, was einem wenn man schnell Verbindungen aufbauen will, sollte man eigentlich offener sein. Und wir machen oft, uns wird immer oft das Gegenteil erzählt, dass man ja bedeckt, zurückhaltend sein soll, etc. In meinem Buch erkläre ich, wozu Offenheit gut ist und dass das eigentlich der Katalysator ist für schnelle Beziehungsaufbau und Vertrauensaufbau.
Ja.
Bei uns im Unternehmen mache ich sogar Gruppen, Teams, wo wir das gemeinsam üben, damit sie das mal einfach dieses Erlebnis haben und spüren, wie sich das anfühlt. Ja. Und das ist immer sehr interessant, sehr spannend, dann so zu sehen, wie dann so diese Gruppendynamik dann sich auch ganz schnell verändert.
Ja, ich werde dein Buch auf jeden Fall in die Shownotes packen, ist ja klar. Und lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe ein Drittel habe ich schon gelesen. Und das war ein ganz, ganz tolles Buch. Nicht nur für Business-Kontext natürlich auch, aber es gibt keinen Business-Kontext. Es gibt Beziehungskontext, es gibt Menschenkontext. Und ja, Menschen treffen sich manchmal im Sportverein und manchmal treffen sie sich auf der sexuellen Ebene und manchmal treffen die sich eben im Arbeitsumfeld. Ja, und am Ende des Tages ist es quasi immer das Gleiche, weil es geht um Empathie, es geht um Sehen und ja, Ehrlichkeit, wie du gesagt hast.
Ja. Da hast du gut zusammengefasst, dass ich halt auch in dem Buch beschreibe, dass es halt nicht nur, dass man halt die Prinzipien, die ich da drin beschreibe, nicht nur für Führungskräfte sind, sondern halt auch in allen anderen Beziehungsformen anwenden kannst.
Total. Lunia, wenn jetzt uns jemand zuhört, der gerade oder die gerade frisch Führungskraft geworden ist, was würdest du diesen Menschen als den ultimativen Tipp geben?
Sei du selbst und sei dir deiner Werte bewusst.
Ja.
Weil ich glaube, das ist das, wo ich gemerkt habe, wo ich am Anfang meiner Führungsarbeit sehr viele Dinge von außen aufgeschnappt habe und immer gedacht habe, als Führungskraft musst du ein bestimmtes Bild repräsentieren, eine bestimmte Art Person sein. Und dann habe ich natürlich auch entsprechendes Feedback von anderen bekommen, mach so und so. Und habe dann aber gemerkt, dass es mir gar nicht half und im Gegenteil mir eigentlich schlecht ging. Und ich irgendwann gemerkt habe, ja, natürlich weiß ich, dass es mir schlecht geht, weil das konträr war zu meinen Werten und zu meinem Verständnis eines guten menschlichen Miteinanders. Und ich glaube daran, dass auch das Miteinander in einem Arbeitskontext besser gestalten können. Und ab dem Moment, wo ich gesagt habe, ich gehe nach innen und schaue erstmal, was ist mir als Person wichtig, welche Werte habe ich und welche möchte ich auch im Arbeitskontext legen. Da ging es mir besser und die Zusammenarbeit mit deinem Team hat sich auch enorm verbessert. Weil sich das dann auch da wieder reingespiegelt hat. Und deswegen ist mein erster Rat tatsächlich immer nicht, guck nicht, was ich jetzt mache, sondern geh erstmal in dich und guck erstmal, was hast du für Werte, was ist dir wichtig und verbringe diese positiven Dinge auch in deinem Führungsarbeit ein und versuche nicht deine Persönlichkeit zu verstecken, weil du letztendlich damit auch nur anderen beibringst, ihre Persönlichkeit zu verstecken. Und das heißt, deine Energie, die Energie deiner Mitarbeitenden, zumindest ein Teil davon, geht immer da drin, sich zu verstecken. Ja.
Ja.
Aber eigentlich möchte ich, dass möglichst viel Energie in die Arbeit fließt. Wenn ich dafür weiß, okay, was ist dir wichtig, was möchtest du und woran kann ich dir helfen? Oder wie habe ich bestimmte Dinge zu verstehen? Oder dass du mir einfach offen sagen kannst, was gerade in dem Moment Sache ist, ohne dir Gedanken zu machen, oh je, hat das jetzt eine Auswirkung auf meine Beförderung oder was wird sie von mir denken, etc.
Ja, das ist, glaube ich, der allerwichtigste Punkt gerade gewesen, den du gesagt hast. Sonst geht die Energie ins Verstecken. Und dieser Aspekt das betrifft alle Bereiche in unserem Leben. Ich bin ja sehr, sehr faul. Meine Community weiß das. Ich suche immer nach den Wegen, möglichst Energie sparsam zu leben, damit ich energiereich bin. Und weißt du, so dass ich keine Energie aufbringe auf Ausreden finden oder zu überlegen, was denken die jetzt von mir, oder das nimmt alles Energie. Deswegen, ich persönlich versuche immer alles zu eliminieren, was meine Energie für Gedöns wegnimmt, damit ich Energie habe für Beziehungen, für meine Arbeit, für meinen Podcast, für mein Coaching, für meine Kurse. Das ist mir wichtig. Aber ich kann nur die Energie haben, wenn ich nicht damit beschäftigt bin, zu überlegen, ob du jetzt von mir was Blödes denkst oder jemand anders. Oder dass ich denke, oh genau. Gott, das darf ich ja nicht sagen, weil dann verliere ich den Auftrag oder was auch immer.
Da ist auch die Konzentration ja schon weg. Wenn ich mit jemandem im Gespräch bin und die Person eigentlich drüber nachdenkt, darf ich das sagen? Wie sollte ich das sagen? Was wird sie wohl denken, wenn ich, ist die Person ja sowieso schon woanders, während du redest.
Ja, und das spürt man wiederum. Hey, wo bist du? Komm zurück, wo bist du? Und auf all diese ganzen Sachen habe ich persönlich keine Lust. Und ich fordere immer wieder mein Umfeld dazu auf, auch in die Präsenz zu kommen. Keine Spielchen, keine Verstecksachen. In die Präsenz, in die Ehrlichkeit. Und dann haben wir das auch über die Hälfte schon geklärt. Also einfach nur über das Sein.
Ja. Mensch, da hast du recht gehabt am Anfang, als du meintest, wir haben da sehr viele Gemeinsamkeiten.
Ja, total. Julia, ich danke dir so sehr für das Gespräch. Wir sind jetzt seit einer Stunde schon da. Und gibt es noch irgendwas, was du jetzt unbedingt noch sagen möchtest? Habe ich irgendwas vergessen?
Nein, ich glaube, wir haben alle Themen gecovert.
Vielen, vielen Dank für deine Weisheit und wie gut, dass du deine Führungswerte klar hast und die mit allen teilst. Dankeschön.
Danke dir für dieses tolle Gespräch.
Das war's auch schon mit dieser Folge. Bewerte sie am besten sofort mit 5 Sternen. Und teile sie mit deinen Freunden, deiner Community und natürlich deinen Ex-PartnerInnen. Die haben es auch verdient, gute Sachen zu hören. Bis nächste Woche Sonntag um 19.19 Uhr.